Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Ob wir wollen oder nicht, es ist wieder Zeit fürs Winterlager. Die Häfen an Nord- und Ostsee sind ziemlich leer, gleiches gilt für Seen und Flüsse im ganzen Land. Wir wollen heute auf die guten Seiten des Winterlagers schauen, geben euch Tipps und Lifehacks, reden über Sicherheit im Winterlager, Mast setzen oder legen, draußen oder drin und machen den Winter zur besten Zeit, zumindest zur besten Bastelzeit. Es ist ja auch eine Zeit, in der wir unseren Verein ein bisschen besser kennenlernen können oder vielleicht neue Kontakte knüpfen. So sieht das zumindest Hauke Schmidt. Er ist Redakteur im Ressort Test und Technik bei der Yacht. Seine Lieblingsthemen sind Elektronik, Seemannschaft und Refit. Als leidenschaftlicher Selbermacher verbringt er die Sommer am liebsten auf dem Wasser und den Winter mit Arbeiten am Boot. Hauke, mach uns mal das Winterlager schmackhaft.
Ja, das ist gar nicht so schwierig, finde ich. Aber das hängt natürlich immer vom Typ an, der man so ist. Also ich bin ja so ein Schrauber und ich mag es total gerne. Im Sommer bin ich halt auch jedes Wochenende auf dem Boot und segel und das kann gar nicht genug sein. Aber irgendwann ist halt hier leider die Saison zu Ende. Da wird es draußen grau, kalt, nass irgendwie. Das Schiff trocknet morgens nicht mehr richtig ab und so. Die Probleme hat man natürlich in der Halle dann nicht mehr. Also das dann bleibt dann schon trocken. Kalt bleibt es meistens leider auch.
Ja.
Aber ich finde, es ist eine super, das ist die Verbindung im Winter zum Boot, ist das Winterlager. Also du gehst dahin, arbeitest am Boot, das ist so ein bisschen meditativ teilweise, je nachdem, was man gerade macht. Man hat so Erinnerungen vom letzten Sommer oder von den letzten Sommern, freut sich auf die nächsten Jahre schon. Und ich finde, das ist überhaupt nichts Negatives, Winterlager.
Interessant. Ja, aber du hast recht, das ist natürlich die Verbindung zum Segeln und im Idealfall arbeitet man sich dann so durch, dass man im Sommer nichts mehr machen muss.
Exakt.
Gelingt dir das meist?
Ja, ich arbeite da extrem dran. Also ich habe mir letzten Herbst tatsächlich ein neues Schiff, also ein altes Schiff gekauft, ein anderes nach vielen Jahren und da war viel dran zu tun und mein Plan war im Winter echt alles irgendwie so weit in Stand zu kriegen, dass ich im Sommer keinen einzigen Ausfall habe. Das ist mir gelungen, aber ich gehöre auch zu dem Team Refit, würde ich ganz ehrlich sagen.
Ja, man muss halt auch so ein Experte sein. Für viele bedeutet Winterlager, wenn sie ein nicht zu altes Boot haben, einfach nur Anti-Fouling. Ja, und viel mehr machen einige ja nicht.
Ja, das ist ja so die Basis da. Also da kommst du ja nicht dran vorbei. Und unter Wasserschiff arbeiten, also wenn, gut, es gibt einen Weg, wie man dran vorbeikommt, Full Service. Ja, also einfach Schlüssel abgeben, sagen hier, die Liste ausgefüllt haben, was alles gemacht werden soll. Motor einwintern, polieren, waschen, Anti-Fouling, aufrigen und dann macht man einen Termin aus, ab wann man wieder segeln will. Das ist eine Lösung, die ist allerdings nicht ganz günstig, nur sehr bequem.
Ja, die können wir vergessen. Die gilt jetzt, sage ich mal, für über 90% unserer Hörer nicht.
Ja, der Anteil wächst echt extrem von Leuten, die das in Anspruch nehmen. Also teilweise, gerade Corona hat da einen großen Schub für die Betriebe gemacht. Weil die Leute teilweise ja, also hier in Schleswig-Holstein war es ja so, dass teilweise nur die Schleswig-Holsteiner hier arbeiten durften. Also wer in Hamburg wohnt und sein Boot hier in der Halle hatte, durfte nicht zum Boot fahren.
Ja,
so, das hat natürlich dieses Ding mit dem nach vorne gebracht mit dem Full Service. Und viele haben dann festgestellt, wie bequem das ist und haben dann einmal die Spritkosten gegengerechnet und sonstige Sachen und haben dann gesagt so, vielleicht mache ich das doch. Also meins ist es auch nicht, ganz klar. Ich bin, wie gesagt, Selbstschrauber. Ich finde auch ganz wichtig dabei ist dann bei dem Selbstschrauben nicht nur, dass es mir Spaß macht, aber man kennt sein Boot danach halt auch.
Genau. Man kriegt ja ein ganz anderes Gefühl zum Boot. Das ist dann, mit jeder neuen Schraube, die ich angebracht habe, ist es mehr mein Boot.
Ja, das eine, das ist quasi in Besitznahme und individualisieren, aber es ist halt auch, du verstehst die Technik viel besser. Wenn du im Sommer doch irgendein Problem haben solltest, hast du viel größere Chancen, dir selber helfen zu können, wenn du im Winter da selber dran geschraubt hast. Ich meine, wenn du Pech hast, hast du den Fehler auch selber produziert, aber das wollen wir ja nun nicht glauben.
Ist nicht ausgeschlossen.
Ja, nee, nicht ausgeschlossen, aber im besten Fall natürlich nicht. Aber nochmal zurück zum Anti-Fouling und das ist wirklich so die Basisgeschichte. Du kommst auf einem Revier hier an der Küste mit Salzwasser, kommst dran irgendwie den Bugschutz nicht vorbei. Und das ist halt, das muss jedes Jahr in irgendeiner Form gemacht werden. Je nachdem, was für einen Anstrich du da drauf hast, ist das halt mehr oder weniger Arbeit. Ob du da vorher schleifen musst oder ob du einfach rübermalen kannst. Bei Selbstpolierenden ist es meistens relativ wenig Aufwand. Hart Anti-Foulings, wie gesagt, müssen in der Regel angeschliffen werden. Das ist dann noch ein bisschen mehr Arbeit, zumal Anti-Fouling schleifen keinen Spaß macht.
Da sind wir doch schon gleich bei unseren Lifehacks. Du hast einen tollen Artikel dazu geschrieben in der Yacht, mit guten Bildern auch. Lass uns trotzdem versuchen, das hier ohne Bilder zu beschreiben, weil viele uns mit Sicherheit dankbar sind, wenn wir denen erzählen, wie ich mein Antifouling vernünftig mache an Stellen, an die ich nicht rankomme. Zum Beispiel die Pfosten, auf denen das Boot lehnt.
Ja, das ist natürlich echt der Klassiker, so, ne? Die Auflagestellen vom Boot. Total schwer zu erreichen. Da gibt's auch tatsächlich leider gar nicht so den hammergeilen Lifehack, der bei allen funktioniert. So, das ist halt, du kannst, wenn du Glück hast, kannst du dein Boot so umpeilen, dass du einzelne eben wegnehmen kannst. Dann kannst du die nacheinander malen. Ich würde nie mehr als einen wegnehmen zurzeit, aber
auch auf drei Beinen steht es
ja,
so schlecht.
Ja, genau. Aber es muss halt echt sicher sein, dass das Boot nicht umfallen kann. Mhm. Also entweder musst du es zwar dann Richtung massiv abspannen oder du musst halt dann an die Stütze versetzen. Am einfachsten ist es, wenn du den Bock so hast, dass du vielleicht die Stütze in der Höhe versetzen kannst. Dann kannst du sagen, okay, zum Antifouling malen kann ich die Stützen so versetzen, dass sie oben auf dem Gilcoat-Bereich vielleicht seitlich anliegen, weil die meisten Yachten stehen oder viel nicht, also doch eigentlich die meisten stehen sicher auf dem Kiel.
Ja.
Es gibt welche, die nicht sicher auf dem Kiel stehen, wo du echt aufpassen musst, wo auf den Stützen richtig Last ist. Aber bei vielen sind die Stützen tatsächlich, halten das Boot seitlich, aber es steht im Prinzip auf dem Kiel. Und wenn du so ein Boot hast, dann kannst du natürlich das schon so einrichten, dass du sagst, okay, zum Antifouling malen, die Stützen ganz nach oben über den Wasserpass, dann kann ich unten freies malen. Dann bleiben nur noch die Auflagefläche unterm Kiel. Da hast du, ehrlich gesagt, keine wirkliche Chance. Also das ist was, das kannst du nur noch unterm Kran malen.
Ja,
Da kannst du nichts machen.
Und dann gibt es ja noch diese Stellen so direkt am Ruder, wo ich eigentlich auch nie dran gekommen bin.
Ja, die sind auch hinterhältig. Da kannst du natürlich auch nur versuchen, mit dem Pinsel zu malen oder eben Ruder ablassen, ne? Also das ist auch viel Aufwand.
Ja.
Dieser Spalt zwischen Ruderblatt und Rumpf. Andererseits muss man das auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Es ist Aufwand, das Ruderblatt abzulassen.
Ja, total.
Aber wenn du das gleich mit einer Wartung kombinierst und sagst, okay, die Ruderlager muss ich mir sowieso mal angucken, haben die Spiel, muss ich da was machen, dann sind es auch gar nicht so viele Schrauben. Aber eine wichtige Sache, Ruderblätter sind schwer.
Ja.
Da musst du echt auch aufpassen, da unten drunter, wenn du das oben löst, dass das absacken kann, musst du sicher gehen, dass es unten nicht rausfallen kann, weil sonst brauchst du nicht nur neues Antifouling, sondern neues Ruderblatt. Aber da gibt's Möglichkeiten, zum Beispiel einen Hydraulikwagenheber drunter setzen, ne, und dann kannst du das da ganz geschmeidig drei Zentimeter ablassen, so dass du in dem Spalt arbeiten kannst und dir das alles anschauen kannst und dann kannst du es danach wieder hochziehen. Aber sonst ist da echt ein kleiner Pinsel, flacher Pinsel und irgendwie reinmalen sonst.
Was ist mit den ganzen Öffnungen, die mir ja auch irgendwie zuwachsen und wo ich nicht richtig rankomme? Was machst du da?
Ja, alles was geht, irgendwie leicht malen. Ne? Also gerade so Borddurchlässe und sowas gerne mit Antifouling einfach innen auch mit einem kleinen Pinsel reinmalen. Bugstrahlruder, ganz klar, da gibt es meistens auch direkt irgendwie vom Hersteller irgendwie eine Vorgabe, welche Teile da gemalt werden dürfen und welche nicht. Einige Hersteller haben da ziemliche Bedenken bei Kunststoffteilen, weil die Antifouling-Zeit halten auch Lösungsmittel alle und da haben die natürlich alle Angst, dass das irgendwie angegriffen wird. Viele von den Kunststoffteilen sind aber echt robust und haben damit da gar keine Probleme. Geber sind so ein Thema, Echolotgeber, Loggengeber. Echolotgeber wird teilweise auch von den Herstellern vorgegeben, dass die nicht übermalt werden dürfen. Mir ist aber kein einziger Fall bekannt, in dem es Probleme gab mit einem angemalten Echolotgeber. Also in der Praxis kann man das auch einfach anmalen.
Ja, ja.
Loggengeber, ganz wichtiges Teil. Ne? Den möchtest du auf gar keinen Fall, dass der bewächst. Ist aber gleichzeitig so, okay, wie mache ich das? Beim Loggengeber möchtest du ja, dass der auch frei dreht. Und das ADV-Ding ist ja selten, das ist ja kein Lack. Das ist ja eine richtig ziehe Pampaserie, so wie Wandfarbe.
Ja.
Wenn du das Loggengeber damit malst, dann macht der alles, aber der dreht sich nicht mehr. Aber was du machen kannst, ist den auseinandernehmen, das Rädchen raus und das Rädchen vorsichtig mit verdünntem Antifouling anmalen, außerhalb von dem Loggengeber und dann wieder einsetzen.
Gute Idee.
Dann gucken, ob das ganz frei läuft und vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten oder so, wo das Antifouling irgendwie an der Seite, dass er nicht scheuert oder so. Aber das reicht in der Regel. Du brauchst also nicht den ganzen Geber malen, sondern in der Regel reicht es, wenn das Rädchen einen Anstrich hat.
Ja, ja. So. Aber auch nervig, ne? Also ich habe es immer so gehalten, dass ich dann halt runtergetaucht bin und das so ein, zwei Mal in der Saison dann mit dem Schwamm sauber gemacht habe. Geht halt auch.
Geht auch. Oder du kannst es reinziehen, kriegst einen Schluck Wasser. Ich weiß nicht. Das sind ja auch, wenn du schnell bist mit dem Blindstopfen, dann sind das 4 Liter oder so höchstens, die du da reinkriegst. Kannst du das auch sauber machen. Aber schöner ist natürlich, wenn du dich nicht drum kümmern musst und das einfach die ganze Saison überlöst. Also meistens hilft Roggen, das Rädchen anmalen.
Bist du mit deinem Boot immer im gleichen Winterlager oder wechselst du auch mal? Weil es ist ja auch schön, mal das Revier zu wechseln. Und sei es nur eine Bucht, weißt du, nicht immer in der Kieler Förde zu segeln, sondern vielleicht einfach nach Eckernförde zu gehen oder Richtung Lübeck oder wie auch immer.
Ja, das ist immer, glaube ich, eher so eine theoretische Überlegung, weil Winterlager ist ähnlich wie Liegeplätze hier oben an der Küste nicht so einfach, einen Platz zu kriegen. Und in der Regel bist du froh, wenn du einen Platz hast, mit dem du zufrieden bist. Mhm. Das ist okay. Ich habe hier alles. Ich habe hier eine Halle, die ist okay. Das ist preislich okay. Der Service ringsherum passt. Das ist alles nicht so kompliziert, das Boot da hinzukriegen. Ich muss nicht so weit mit dem Auto fahren. Also ich bin seit ich habe schon mehrere Winterlager durch, aber ich segel ja auch schon seit, keine Ahnung, 40 Jahren. Deswegen ist das nicht so verwunderlich. Aber ich bleibe eigentlich immer im selben. Und ich habe jetzt auch in meinem jetzigen Winterlager, da würde ich auch sehr ungern weggehen, weil erstens fühle ich mich wohl. Außerdem habe ich so eine kleine Werft, so eine Privatwerft da praktisch. Ich habe da so eine Halle in der Halle mit Werkbänken, Standbohrmaschinen und allem. Aber das ist natürlich nicht der Standard. Da bin ich auch nur durch Glück rangekommen. Und das hüte ich natürlich jetzt. Aber ich würde sagen, die meisten wechseln ihr Winterlager selten. In der Regel nur, wenn das Boot irgendwie gewechselt wird und das vielleicht nicht mehr zu dem Winterlager, was man da hat, passt. Oder man wechselt. Es gibt natürlich welche, die sagen, ich habe immer in der Regel Freilager, weil das das günstigste Variante ist. Ja. Das gibt's meistens auch direkt am Hafen. Da ist also auch kein großer Transport nötig. Und jetzt habe ich aber größere Arbeiten, die ich vorhab, irgendwie Refit-Arbeiten, ganz unter Wasser schon ab.
Ja, die willst du nicht bei 2 Grad im Regen machen.
Genau. Dann sage ich mir, okay, ich suche mir jetzt doch eine Halle, in der ich arbeiten kann. Das ist dabei aber ganz wichtig, dass man das wirklich vorher klärt, dass man da arbeiten kann. Ne? Viele Winterlagerbetreiber, je kommerzieller das sozusagen aufgestellt ist, desto weniger möchten die, dass du da selber dran arbeitest. Es gibt also einige Betriebe, wo es sagt, der Eigner darf nur unter Deck arbeiten. Alle Außenarbeiten müssen unsere Angestellten erledigen.
Ja.
Das wird dann oft argumentiert mit Arbeitssicherheit, dass die Leute da nicht von den Leitern fallen, oder mit Arbeitsgesundheitsschutz, dass sie sagen, ja, wir können ja gar nicht sicherstellen, dass die Eigner, wenn die da schleifen, dann haben die vielleicht keine vernünftigen Absauganlagen oder so und machen die ganze Halle dreckig, die anderen Schiffe werden schmutzig.
Stimmt eventuell auch, ne?
Das stimmt, das sieht man leider sehr häufig. Ja. Also viele Leute, die am Schiff arbeiten und irgendwie dann unter Wasserschiff schleifen, ist besonders kritisch, weil das Antifouling ist ja giftig. Und das möchtest du natürlich auf keinen Fall den Staub nicht einatmen. Und du möchtest auch nicht, dass die ganze Halle kontaminiert ist, weil irgendwo einer geschliffen hat und das sich da verteilt hat. Dann hilft das nichts, wenn der eine Maske anhatte. Wenn das nachher überall liegt, dann kann danach jeder nur noch mit Maske arbeiten, egal was er macht. Das will man also auf gar keinen Fall. Deswegen ist es echt wichtig, dass man vernünftiges Werkzeug hat und gute Absauganlagen hat. Und das sieht man leider selten. Das ist die meisten arbeiten da wirklich mit sehr einfachen Maschinen, die wirklich entweder nur so einen Staubbeutel dran haben, was völlig ungeeignet ist, oder eben so einen einfachen Staubsauger haben, der den Staub eher noch mehr in der Halle verteilt. Ne? Der saugt den da an der Maschine weg und feuert den hinten raus, weil er keine vernünftigen Filter hat. Dabei ist es nicht schwierig, also sowas gibt es inzwischen sogar im Baumarkt. Ne? Du musst nicht mehr ins Werkzeugfachgeschäft gehen, um einen vernünftigen Industriestaubsauger zu kriegen, der das als Absaugung auch geeignet ist. Das gibt es tatsächlich im Baumarkt inzwischen.
Ja, ja.
Aber das ist echt ein wichtiger Punkt, Werkzeug.
Ja, da sind wir im Grunde auch schon beim nächsten Punkt. Welche Werkzeuge brauche ich? Also was würdest du sagen, ist absolut wichtig fürs Winterlager, natürlich auch immer abhängig, was man machen will, aber dass man mal so eine gute Basisausstattung hat.
Ja, Punkt 1 ist, das ist fast unabhängig davon, was du machen willst, ist Licht. Das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Im Freilager ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, wobei auch da ist.
Naja, im Winter.
Ne, sobald du unter Deck bist oder unter der Plane bist, ist das dunkel. In der Halle ist es echt wichtig, weil die meisten Hallen haben wenig Licht und wenn du unterm Schiff arbeitest, die Schiffe stehen eng aneinander, brauchst du definitiv Licht. Also sonst wird das alles nichts Vernünftiges. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Entweder baust du dir selber was. Ich habe eine selbstgebaute Konstruktion, so große Platten mit LED-Leuchtstoffröhren. Wow. Eben eine riesengroße Lichtfläche, was den Vorteil hat, dass du dir selber nicht so viel Schatten wirfst. Ne? Je kleiner deine Lichtquelle ist, desto härter sind die Schatten, die du selber erzeugst. Wenn du dir so einen Baustrahler da hinstellst, ganz früher hatte man immer diese Halogenbaustrahler, die gibt es inzwischen zum Glück gar nicht mehr. Die waren echt fies, was den Schattenwurf angibt. Aber die LED-Baustrahler gibt es eben auch so als Punktquelle. Oder es gibt eben welche, die eine größere Fläche haben, die leuchtet. Und das ist auf jeden Fall besser. Eine größere Fläche ist immer besser. Und dann kannst du davon auch gar nicht genug haben. Also auch verschiedene Bauformen. Manchmal ist es tatsächlich auch gut, wenn du so einen kleinen Punktstrahler hättest, wenn du irgendwie nur am Saildrive arbeiten willst, so stellst du den hin oder so. Aber sobald du irgendwie am Rumpf arbeiten bist oder sowas, ist das mega nervig mit so punktförmigen Lichtquellen. Deswegen größer ist besser, gerade beim Polieren nachher auch. Licht ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, da haben wir sogar mal auch so eine Übersicht. Ich glaube, die findet man auch bei uns auf der Website. Wir haben so unterschiedliche Dinger mal ausprobiert. Wobei, das entwickelt sich sehr schnell. Ich weiß nicht, ob alles, was da drauf zu sehen ist, noch aktuell am Markt ist. Da gibt es wahrscheinlich inzwischen auch wieder andere Modelle. Aber die grundsätzlichen Sachen, auf Punkte, auf die man achten sollte, die haben sich nicht verändert.
Was brauche ich noch?
Schleifmaschine. Wirst du früher oder später brauchen, eine gute Schleifmaschine wirst du immer brauchen. Lohnt sich auch nicht, gleich Geld auszugeben, auch wenn du sagst, ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen für das Projekt, was ich gerade jetzt habe, diesen Winter. Aber vielleicht ist nächsten Winter schon eine andere Baustelle, an der du arbeiten willst. Und wenn du dich dann abquälst, das ergibt keinen Sinn.
Klar, und die Dinge hast du ja auch bis zum Rest deines Lebens.
Sozusagen, ja. Also wenn du dir so ein Markengerät kaufst von, weiß ich nicht, Makita, Mirka, wie sie alle heißen, die halten wirklich viele Jahre. Also ich meine, die Profi, die Werften arbeiten mit den Makita-Teilen oft und das muss halt da halten. Und das tut es auch. Also die kannst du echt viele Jahre, die kannst du vererben sozusagen. Das ist echt wichtig. Wobei fast noch wichtiger als die gute Schleifmaschine ist gutes Schleifpapier sozusagen.
Ja.
Also das Schleifmittel, das ist auch echt, da sollte man echt gucken, dass man da vernünftige Ware kriegt. Das ist was, wo man nicht in den Baumarkt geht. Da gibt's einfach nicht die guten Qualitäten und vor allem ist es preislich absolut unattraktiv im Baumarkt, weil du die Mengen, die du am Schiff brauchst, wenn du ein Unterwasserschiff schleifst, das sind so viele Quadratmeter, da brauchst du einfach so viel Papier.
Nenn uns mal ein Papier, was richtig gut ist.
Es gibt natürlich, weil du nichts falsch machen kannst, sind die Markenhersteller, wenn du von Mirka Papiere kaufst oder auch von 3M oder sowas, da kannst du nichts mit falsch machen. Ich würde aber super empfehlen, in Werkzeughandel gehen. In der Regel gibt es im Werkzeughandel, die haben immer so B-Marken, die man gar nicht irgendwie kennt, die aber für die Handwerker sind. Und dann kaufst du da auch nicht irgendwie 5 Blätter, sondern kaufst du da so ein 50 Scheiben in der Kiste. Und das ist super, super viel günstiger, als wenn du irgendwie halt diese kleinen Mengen kaufst. Und du brauchst das Zeug. Es wird aber auch nicht schlecht, wenn du es dieses Jahr nicht verkaufst. Genau. Das Schleifpapier, das kannst du ewig brauchen. Ne? Wenn dir das nicht verschimmelt, weil du es in der feuchten Halle hast liegen lassen, passiert da gar nichts.
Und sag mir mal, was an denen besser ist. Halten die länger oder schleifen die besser oder beides?
Ja, alles. Ne? Mhm. Also das fängt damit an, dass die Körner sind gleichmäßiger groß im Zweifel. Das gibt ein gleichmäßigeres Schleifbild. Du hast also weniger Ärger mit den Schleifkratzern, was nachher wichtiger wird, wenn du anfängst, feiner zu schleifen. Meistens haben die eine Beschichtung, die verhindert, dass die Farbe, die du abschleifst, also das so schnell verklebt. Das Papier bleibt also länger scharf.
Super,
du kannst länger damit arbeiten. Und die sind meistens auch besser, was die Absaugung angeht. Ne? Das hatten wir ja vorhin schon, das Thema Absaugung. Je besser die Maschine absaugt, desto weniger verklebt dir das Schleifpapier.
Ja.
Und das ist eben auch, dafür gibt's auch so spezielle Papiere. Also es gibt einmal welche, die ganz viele Löcher einfach nur haben. Das muss aber immer zur Schleifmaschine passen, zu dem Teller, die Lochung. Es gibt aber auch solche Schleifgitter im Prinzip. Das ist Mirka, ist da ein Vorreiter, gibt's inzwischen auch von anderen. Und die saugen wirklich extrem gut ab. Und gerade wenn man irgendwie Anti-Fouling schleifen will oder wirklich grobe Schleifarbeiten hat, dann ist es echt wichtig, dass man gut abschleift, auch weil man halt schneller vorankommt, weil das nicht verklebt, das Papier.
Wie wichtig ist es, dass ich sowas wie einen Oszillationsschleifer habe oder Multischleifer, diese ganzen Sachen? Oder sagst du, ja, bei Bedarf muss ich mir aber nicht direkt kaufen?
Nee, würde ich sagen, muss man nicht direkt kaufen, ist immer was bei Bedarf. Das sind schon im Prinzip so leichte Spezialwerkzeuge. Die kannst du an Bord an ganz vielen Stellen gebrauchen. Jetzt nicht unbedingt, um unter Wasserschiff zu schleifen. Teak Deck vielleicht schon eher, oder wenn du an Deck schleifst, weil du damit in irgendwelche Kanten und Ecken reinkommst. Was die aber wirklich gut können, ist, wenn du irgendwelche Bauarbeiten hast im Innenausbau. Weil du kannst halt nicht nur schleifen damit, sondern du hast diese Sägen und mit diesen Sägeblättern kannst du halt an Stellen sägen und relativ sauber sägen, Einschnitte machen für Instrumente oder sowas, dass du mit einem anderen Werkzeug eigentlich nicht, da kommst du nicht vernünftig ran.
Ja.
Da brauchst du sowas dann, aber das würde ich sagen, das ist ein Add-on. Du brauchst erstmal einen vernünftigen Exzenterschleifer, würde ich empfehlen, als erstes Werkzeug sozusagen, als Hauptschleifmaschine. 150er Durchmesser, und irgendwas jenseits der 500 Watt aufwärts. Also,
okay.
Also gerne 700, 800 Watt Leistung.
Okay.
Dann zieht der nachher auch richtig was weg und den wirkst du nicht ab.
Ich habe ein Bild gesehen in einem Artikel von dir, wo du einen Akkuschrauber als E-Antrieb für die Winch benutzt. Ist das? Ja,
okay, also, hat mit Winterlager jetzt nichts zu tun.
Nee, aber das war so eine Sache. Apropos Werkzeug,
ja.
Macht das Sinn?
Also ein Akkuschrauber unbedingt?
Nee, klar, Akkuschrauber ja, aber jetzt mit diesem Winch-Bit?
Ja, kann man machen, ist halt irgendwie so ein...
Ist ein Gag, ne?
Ist ein Gag, funktioniert okay. Aber, ne? Also kannst du, ist benutzbar, sag ich mal so. Es ersetzt, ist nicht so geil wie eine E-Winch, ne? Einfach nur auf den Knopf drücken und das Ding dreht sich, ist schon entspannter, als irgendwie mit Akkuschrauber da oben rumwürgen. Aber ist tatsächlich eine Option. Geht so ein bisschen in die Richtung, es gibt ja auch so E-Winch-Kurbeln.
Ja.
Die braucht man eigentlich, also sag mal so, der normale Durchschnittssegler wird sowas als am ehesten benutzen, wenn er jemand in Mast ziehen will. Ne, weil das ist eine Plackerei. Und da ist natürlich so ein E-Antrieb schon witzig. Also das nimmt dir echt schon viel Arbeit ab. So.
Ja, lustige Idee. Fand ich einfach nur, wäre ich nicht drauf gekommen. Finde ich eine schöne Idee.
Ja, es gibt gute Vorsätze für Akkuschrauber. Es gibt auch so einen Nietvorsatz. Ne, wenn du so Popnieten am Mast machen willst oder sowas, gibt es so Vorsätze mit dem Akkuschrauber Nieten. Das funktioniert super gut.
Ja, spannend. Wir schwenken mal um. Es gibt viele Leute, die auch überlegen, dieses Jahr hole ich mein Boot nicht raus. Aus Kostengründen, aus Zeitgründen häufig auch.
Ja, aber ich meine, das Wetter auch einfach schön im Winter, ne? Dann könnte man nochmal segeln gehen.
Was sagst du dazu? Also, ich weiß, du wirst uns allen diese Entscheidungen nicht abnehmen, aber gib uns ein paar Pros und Cons.
Also der Hauptvorteil von im Wasser liegen bleiben ist natürlich, dass dieser ganze Hassel mit Krantermin und das kannst du natürlich alles... Ist einfach weg, ne? Das hast du nicht. Dafür hast du aber im Gegenteil gleich das Problem. Erstens, nicht alle Häfen, es gibt nur relativ wenige Häfen, wo das geht. Mhm. Ne? Das musst du erstmal checken, ob du überhaupt einen Winterliegeplatz da haben kannst. Selbst wenn das Boot dann im Wasser liegen bleiben kann, ich hatte eben so Witze, vielleicht ist das Wetter ja auch gut, kannst auch segeln gehen. Du hast natürlich nicht unbedingt Zugang zu Wasser, Strom und Sanitäranlagen. Das muss man auch im Vorfeld klären. Es wird oft, also Wasser gerade wird in der Regel abgestellt wegen, wir haben Angst, dass bei Frost die Leitung platzen. Und wenn du kein Wasser am Boot hast, ist das auch nicht so schön irgendwie bewohnbar. Dann würdest du das Boot natürlich schon versuchen, winterfest zu machen, sprich die Segel abschlagen und so Zeug, weil das wird echt schon, es trocknet ja einfach wesentlich schlechter ab und es wird ja alles grün und so. Deswegen, wenn du im Wasser bleibst, wirst du trotzdem die Segel abschlagen. Wenn du also mal spontan am Wochenende segeln, ist dann auch nicht mal eben so zu machen, weil du musst erst wieder Segel anbauen. Das sind also schon gleich so, muss man sich überlegen. Dann ist das Thema Eis in den letzten Jahren hier nicht mehr so schwierig gewesen. Wir hatten kaum Winter, in denen es ernsthaft Eis gab. Trotzdem sollte man sich einen Plan machen, wenn man im Winter im Wasser bleibt, was man macht, wenn es doch ein Eiswinter wird, weil dann spontan rauskranen wird schwierig werden, ne? Weil die Häfen haben halt in der Regel dann zu und dann auch nicht mehr einen Kran irgendwie, um jemanden rauszuholen oder noch einen Platz an Land irgendwie zu organisieren. Da muss man sich also einen Plan machen, im Winter, was macht man, wenn es wirklich Eis gibt? Gibt es verschiedenste Varianten von irgendwie Styropor um den Wasserpass reinstecken, dann, wenn es Eis zu dick wird.
Macht das Sinn?
Also Styropor, technisch funktioniert es, aber das ist natürlich, du hast dann den Plastikmüll im Wasser, ne? Weil das Styropor wird es dir ja schon irgendwie zerkrümeln, wenn der Eisdruck wirklich da ist. Also das kann man aber auch, da gibt es auch die umweltfreundliche Variante irgendwie mit Strohballen und sowas. Was natürlich auch geht, ist einfach solche Luftblasen, ne? So Blasenanlagen, so ein Luftschlauch, der da Luftblasen hochkommen lässt, dann hast du das Eis, bildet sich dann auch nicht, oder so Anlagen, die das Wasser nur umwälzen. Mit so Propellern quasi, die du da versenkst.
Ist ja aber auch Mist.
Ist Mist, aber also es geht halt darum, einen Plan haben, ne?
Genau.
Die Gefahr ist nicht besonders groß, aber man sollte sich überlegen, was macht man, wenn der Winter doch richtig kalt werden wird.
Ja.
Dann musst du natürlich gucken, Maschine einwintern.
Musst du ja eh, also wenn du draußen stehst.
Genau, musst du im Freilager, in der Halle auch, also wenn du nicht eine frostfreie Halle hast, würde ich immer empfehlen, Maschine einwintern, machen ja eigentlich auch alle. Ein bisschen gucken muss man, wenn man im Wasser überwintert, was mit den Seeventilen ist, wenn Frost kommt. Also im Zweifelsfall muss man halt auch da dann Frostschutz irgendwie in die Schläuche einfüllen, wenn es ein richtig kalter Winter wird, damit dir da nicht der Schlauch oder das Ventil innen platzt. Und du hast natürlich, dein Freund ist natürlich die Feuchtigkeit. Ne?
Ja.
Es trocknet ja einfach schlecht draußen
nichts
ab.
Nichts mehr,
ne? Das ist also... Ja. Das sind so Punkte, wo man sagen muss, das sind die Negativpunkte, so ein bisschen Feuchtigkeit, Frostgefahr. Du kannst auch am Boot nicht besonders gut arbeiten, weil es eben kalt ist. Ne?
Ja, ja. Der einzige Grund, das Boot im Wasser zu lassen, ist im Grunde, weil man Segel gehen will. Und wenn man dann schon die Segel abbaut, dann macht das ja fast keinen Sinn mehr. Das ist einfach zu
viel Arbeit dann. Ja, oder halt tatsächlich auch der Kostenfaktor. Ne? Es ist schon günstiger, einen Winterliegeplatz im Wasser einfach zu behalten, ist wesentlich günstiger als einfach die Krankosten schon, die du dir sparst.
Ja, aber ich behaupte mal, wer sich ein Boot leisten kann, der weiß auch, was auf ihn zukommt, dass eben diese Krankosten und die Winterlagerkosten auch dazukommen. Das ist ja Teil des Deals.
Kannst dir schon überlegen, ob ich im Winter im Wasser bleibe, mir dafür ein neues Segel kaufe oder mit an Land gehe und kein neues Segel kaufen.
Ja, das stimmt.
Also, es ist ja, die Gesamtkosten wären trotzdem höher. Also, ich meine,
ja.
Das ist einfach ein Kostenfaktor. Mhm. Wird aber trotzdem irgendwann, wenn man im Winter Wasser bleibt, nochmal kurz dazu Ende machen, wird man doch irgendwie im Frühjahr einmal kranen müssen, um das Unterwasserschiff sauber zu machen. Ne?
Weil, ja, ja.
Du wirst da nicht drum rumkommen, das irgendwie zu putzen, um zweifelsfrei ein neues ATV-Ding zu malen. Mhm. Aber auf jeden Fall musst du es zwischendurch putzen. Also entweder rauskranen oder Taucher bestellen. Wenn du nur putzen willst, kannst du es auch im Taucher machen. Das ist natürlich günstiger. Ist stark revierabhängig auch. Es gibt absolut, ja nur einfach Reviere, wo es üblich ist, dass man im Wasser liegen bleibt. In Holland bleiben sehr viele Yachten im Wasser liegen. Hier bei uns an der Ostsee eher wenige. In Norwegen bleiben zum Beispiel auch wie extrem viele Boote im Wasser liegen.
Ja, verrückt, ne? Und die haben noch härtere Winter als wir.
Ja, an Land schon, aber das Wasser friert da selten zu. Ne? Mhm. Die haben viel Golfstromeinfluss und so und da friert das selten zu. Die segeln auch relativ viel im Winter tatsächlich. Obwohl es an Land dick Schnee ist, die gehen dann Skifahren und segeln zum Skifahren und solche Sachen.
Ja, das ist Wahnsinn.
Kann man alles machen,
bei uns Welt. Ist
eher nicht so genau. Hängt sehr vom Revier ab. Also das im Wasser ist aber auch eine kleine Gruppe, die das macht. So.
Als letzte Frage habe ich noch, es gibt viele Leute, die sagen, nee, ich lasse meinen Mast stehen. Spart man sich natürlich auch die Mastkrankosten und gleichzeitig ist der Mast, also wir haben ja heftige Stürme im Winter, ist das ja eine ganz schöne Angriffsfläche, gerade wenn das Boot dann draußen steht. Geht ja gar nicht anders, wenn du den Mast stehen lässt. Was sagst du dazu?
Ja, auch das ist, auch da gibt's unterschiedliche Ansichten dazu. Ne? Also klar, es ist wesentlich weniger Aufwand, wenn du den Mast drauf lässt. Du kannst den Mast aber auch nicht so gut checken. Ne? Du musst dann, also ich mach das automatisch, wenn der Mast runterkommt und ich baue ihn auseinander, gucke ich mir alles super genau an. Im Frühjahr, wenn wir zusammenbauen, gucke ich es mir auch wieder an. Und im Idealfall habe ich das, was mir im Herbst aufgefallen ist, dazwischen checken lassen oder reparieren lassen. Wenn der Mast oben bleibt, machst du das gar nicht. Und dann kannst du da auch am stehenden Rig Checks machen und so. Aber sowas wie Wandenspanner schmieren und sowas, das mache ich halt automatisch. Das machst du dann alles nicht. Und du hast in der Tat eine deutlich höhere Windangriffsfläche, wenn der Mast oben drauf bleibt. Ne?
Ja,
ja. Da sollte man also schon sich überlegen, ist der Bock dafür ausgelegt, auf dem man steht? Sind die Auflagen an den richtigen Stellen und groß genug? Und auch so ein bisschen tatsächlich auch, wie ist die Ausrichtung der Yacht? Ne? Also es gibt zum Beispiel Winterlagerbetreiber, die sagen, okay, wir haben hier im Winter in der Regel kommt der Wind irgendwie aus Südwest. Wir richten alle Schiffe so aus, dass die halt mit dem Bug nach Südwest stehen. Dann hat das Rig weniger Angriffsfläche.
Ja.
Trotzdem ist es deutlich höhere Belastung für den Rumpf, wenn der Mast oben drauf bleibt. Das ist aber auch revierabhängig, so ein bisschen was üblich ist. Ne? An der Ostsee gibt es auch relativ wenige Betriebe, die das überhaupt vorsehen, dass du mit stehendem Mast an Land stehst. In anderen Ländern, wie gesagt, Holland wiederum als Beispiel, da ist das durchaus üblich. Da gibt's Riesendinger. England auch. Ne? In England werden die wenigsten Masten gelegt. Dann kommen, wenn die Schiffe rausgehen, stehen die so an Land. Und man spart sich natürlich das Mastenlager und das Mastkranen. Aber ich würde immer bevorzugen, die Variante, dass man es eben bei der Gelegenheit auch einmal komplett durchcheckt.
Zum Schluss, wir haben so starke Wetterveränderungen. Also wir hatten letztes Jahr gerade an der Ostsee diesen wahnsinnigen Sturm im Oktober, der so viel zerstört hat. Erstens, wie ist es dir ergangen? Warst du glücklicherweise irgendwie schon draußen oder hattest du dein Boot so in Sicherheit gebracht, dass nichts passiert ist? Und was bedeutet das für uns für die Zukunft, fürs Winterlager, wenn solche Dinger durch ein offenes Winterlager ballern?
Also zur ersten Frage, ich war jein betroffen. Mein altes Schiff war schon an Land. Aber das Neue war noch nicht gekauft, lag im Wasser und lag auch in Kiel und hat aber den zum Glück überstanden.
Okay, Glück gehabt.
Ja, allerdings. Was das fürs Winterlager bedeutet, ist natürlich super schwer einzuschätzen, so, weil zu dem Zeitpunkt stand ja noch super wenig im Winterlager, deswegen gab es da auch keine Probleme. Und der Wind als solcher war ja in dem, im Prinzip war ja der extreme Wasserstand die Gefahr,
ja, genau.
Problem, ne?
Ja.
Dass die Wellen eben über die Molen rüberliefen in die und die Schiffe dann in der Brandungszone lagen. Mhm. Das hat natürlich, das haben weder die Festmacher noch die Stege ausgehalten. Also das waren ja wirklich apokalyptische Bilder hier in Kiel. Das hast du ja, wenn das Schiff an Land steht, hast du ja in der Regel nicht so viel Wasserstandsprobleme. Wobei ein Kollege von mir, der war schon auch schon an Land und da ist das tatsächlich das Winterlager abgesoffen, was nur zur Folge hatte, ja, die nicht hin konnten. Ne? Also den Betrieb selber, da hat es auch das Haus betroffen, so, aber die Schiffe standen halt einfach im Wasser, sind nicht wieder aufgeschwommen, aber da stand halt schon, die Winterlagerfläche war unter Wasser. Aber dadurch ist halt nichts kaputt gegangen in dem Sinne. Ob das denn, wenn jetzt der reine Windeffekt war gar nicht, der Wind selber war gar nicht so extrem viel stärker als sonst mal so ein Herbst- oder Wintersturm ist. Also trotzdem muss man davon ausgehen, wenn die Sturmtätigkeit zunimmt und vielleicht auch die Windstärken damit noch steigen, ist natürlich die Gefahr einfach größer, dass man im Freilager Schäden hat, also oder auch dass Hallen beschädigt werden. Aber im Freilager ist natürlich als erstes die Plane gefährdet. Das ist das riesen Windangriffsfläche und die gehen ja eigentlich bei vielen Herbststürmen oft nur kaputt. Also das ist dann schon klar, das Risiko wird da größer, Schäden zu haben.
Hauke, vielen, vielen Dank. Das waren sehr viele Informationen. Ich hoffe, draußen haben ein paar Leute was dazugelernt und freuen sich mehr aufs Winterlager als in den vergangenen Wintern. Ich freue mich auf weitere Artikel von dir, gerade wenn es ums Refit geht. Danke.
Ja, keine Ursache, gerne.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.